Willkommen zu How I Met My Money, dem Finanzpodcast für Anfänger mit Ingo Schröder und Lena Kronenbürger. Hallo Ingo.
Hallo Lena.
Bargeld. Wir sprechen heute über Bargeld und warum wir so daran hängen. Dafür haben wir eine Expertin zu Gast, Frau Professor Dr. Julia Pitters. Hallo Julia.
Ja, hallo.
Grüß dich. Hi.
Hi.
Als Professorin leitest du den Bachelorstudiengang Wirtschaftspsychologie im Fernstudium der EU Internationale Hochschule. Und deine Schwerpunkte sind Finanzpsychologie, Konsumverhalten und Marktforschungsmethoden.
Richtig.
Julia, erinnerst du dich noch daran, was du das letzte Mal mit Bargeld bezahlt hast? Wann war das und was hast du gekauft?
Ja, ich bezahle ehrlich gesagt ständig mit Bargeld. Von daher muss ich gerade überlegen, was ich als letztes gekauft habe. Das habe ich dann höchstwahrscheinlich auch mit Bargeld gezahlt. Ich glaube, jetzt waren es gerade irgendwelche Pflanzen für den Garten sozusagen. Und ich habe da schon eine leichte Neigung, immer die Dinge mit Bargeld zu zahlen, wenn ich es irgendwie genug dabei habe.
Das ist witzig. Ich zahle gar nicht mehr mit Bargeld, seitdem ich in New York wohne. Ich habe auch nie Bargeld dabei. Also manchmal habe ich noch so einen Dollar oder so dabei, den gebe ich dann gerne einem Musiker oder einer Musikerin oder so. Aber man kommt ganz gut hier ohne Bargeld aus. Wie ist es bei dir, Ingo? Weißt du noch, was du gekauft hast?
Was ich zuletzt mit Bargeld gekauft habe, ja, wahrscheinlich das Erlebnis, dass man in einem Restaurant sitzt und nicht mit Karte zahlen kann und ich mich dreimal schwarz ärgere und die Kellnerin oder den Kellner anschnauze, in welchem Jahrhundert wir leben.
Oh nein, der kann doch nichts dafür.
Nee, aber da kommen immer so Ausreden wie, ja, das würde ja 10% Gebühren kosten. Leider kenne ich aber die Gebührenstrukturen von den Kreditkartenanbietern, von daher stimmt das dann immer nicht. Und ich denke immer so, ja, ich ärgere mich einfach so. Aber das ist ja eigentlich eine ganz gute Frage an dich, Julia. Warum, jetzt mal neben so ökonomischen Gründen, da können wir auch noch vielleicht drauf eingehen, aber warum hängen wir denn eigentlich so am guten alten Bargeld so sehr und vor allem gefühlt in Deutschland?
Ja, das ist eine gute Frage. Und wir sehen hier aber schon einen Generationenunterschied zugleich. Also ihr seid ja etwas jünger und seid sozusagen mehr affin den unbaren Zahlungsoptionen gegenüber. Insgesamt kann man aber schon sagen, dass eben gerade in Deutschland die Menschen sehr am Bargeld hängen. Und wie gesagt, die älteren Generationen noch stärker. Und das hat viele unterschiedliche Gründe, mit denen wir uns eben aus wirtschaftspsychologischer Sicht beschäftigt haben. Zum einen ist es so die Tradition, also der traditionelle Wert des Bargelds. Wir haben ja ganz viele Bilder und Assoziationen im Kopf, wenn wir an Bargeld denken. Ob das jetzt der Klingelbeutel ist oder der Münzwurf in einen Brunnen oder ein Geldgeschenk oder was auch immer. Und das sind so Bilder, die wir im Grunde nicht missen möchten. Also in einer bargeldlosen Welt gäbe es das ja nicht. Und in Deutschland ist man schon etwas traditioneller eingestellt als zum Beispiel in Ländern wie Schweden oder im skandinavischen Raum. Wir machen das oft, indem wir uns Studien anschauen, also zum Beispiel den World Value Survey, wo Werte auf der ganzen Welt gemessen werden. Und da sieht man schon Unterschiede zwischen Ländern, die jetzt sehr bargeldaffin sind und denjenigen, die eher bargeldavers sind, sozusagen auch was dieses Werteverständnis angeht. Ein anderer Aspekt ist aber das ganz häufig genannte Argument im Zusammenhang mit Bargeld, warum man Bargeld nutzt, ist der Datenschutz. Also keine andere Zahloption bietet einem ja so viel Privatsphäre wie das Zahlen mit Bargeld. Und auch das ist den Deutschen im Vergleich zum Beispiel zu den Schweden besonders wichtig. Also man hat hier wirklich auch das Gefühl, man möchte seine Daten nicht unbedingt beim Zahlen preisgeben. Und wir wissen, oder viele wissen es vielleicht nicht, aber wenn ich jetzt unbare Zahlmethoden verwende, also zum Beispiel über PayPal etwas zahle, dann sind, glaube ich, über 500 Unternehmen, die sozusagen dann auch gleich von meinen Daten profitieren. Also das ist sicher ein Aspekt, der auch rational ist und hier mit ins Gewicht fällt. Wir machen ja da gerade eine Studie mit der Bundesbank zum Thema Datenschutz und Bargeld. Also wie gesagt, auch ein interessantes Thema. Und dann gibt es natürlich auch andere Dinge, sowas wie Finanzbildung. Also es ist schwierig, den Kindern den Umgang mit Geld bargeldlos beizubringen. Es gibt den Effekt der Bewährtheit. Es hat halt immer funktioniert. Bargeld so als Krisengeld. Also gerade in Krisen wird besonders auf Bargeld gesetzt. Also gibt hier, wie gesagt, lauter Aspekte, die alle aus psychologischer Sicht interessant sind zu beleuchten, da die im Grunde alle nichts mit diesem der tatsächlichen Zahlfunktion zu tun haben.
Und wie ist das mit Schwarzgeld? Also ich meine jetzt haben wir so viele positive Dinge genannt von Bargeld, aber ich meine, klar gibt's das auch im digitalen Bereich und Kryptobereich und Darknet und Co. Aber ich meine, Ich kenne Leute, die durchaus Steuervermeidung betreiben, indem sie bar bezahlen. Also ich meine, das hat ja auch einen Effekt,
oder? Ingo, wen kennst du denn da?
Richtig, also das ist natürlich immer das Argument auch der sozusagen Bargeldgegner oder diejenigen, die das einschränken wollen, weil man eben sagt, man kann hier eben schwarz zahlen sozusagen besser eindämmen. Ich habe die Zahlen nicht ganz genau im Kopf, aber ich weiß, dass es anscheinend wohl doch ein verschwindend geringer Anteil ist, der jetzt irgendwie also aufgrund von Barzahlungen tatsächlich sozusagen das oder der Anteil der Korruption über Bargeld, Schwarzzahlen ist wohl relativ verschwindend gering. Also da ist auch immer das Argument, da finden sich dann wieder andere Wege und Nischen. Aber es wird ja natürlich schon darauf reagiert, zum Beispiel durch diese Bargeld-Obergrenze. Also dass man nicht mehr als 10.000 Euro in bar bezahlen darf. Und als das eingeführt wurde in Deutschland und anderen Ländern, ist das ja schon sehr viel länger der Fall, gab es aber auch erstmal einen großen Aufschrei, ne, weil man das Gefühl hat, hier wird wieder was eingeschränkt, es wird einem wieder was weggenommen. So häufig wird es aber wahrscheinlich gar nicht vorkommen oder auch nicht genutzt werden.
Können wir vielleicht nochmal so ein bisschen mehr auf diese Generationenunterschiede eingehen? Also wie ist das aus deinen, also warum fällt es uns Jüngeren, also wie du Lena und mich ja bezeichnet hast, vielen Dank. Warum fällt es uns da einfacher als auch alten Leuten das Thema beizubringen? Weil ich meine, Kartenzahlung und Bargeldloses hat ja auch viele Vorteile. Kannst du da nochmal so ein bisschen auch aus psychologischer Sicht drauf eingehen?
Ja, genau. Also es hat natürlich viele Vorteile und wir sprechen ja auch nicht immer über dieses Entweder-Oder, sondern natürlich auch ist beides sowohl als auch zu nutzen. Und es geht nur darum, ob jetzt, wie gesagt, ob man das Bargeld jetzt speziell wichtig findet oder nicht. Und da ist es schon so, dass wir eine Gesellschaft haben im Moment, die man eigentlich teilen kann in eine, die noch analog aufgewachsen ist und eine, die im Grunde digitalisiert aufgewachsen ist. Also sozusagen Hälfte der Bevölkerung ist anders schon sozialisiert worden. Und da überrascht es natürlich nicht, dass diejenigen, die sozusagen älter sind, also die noch nicht mit so vielen auch digitalen Zahlmethoden vertraut sind, dass die hier auch mehr Berührungsängste haben und natürlich lieber auf das setzen, was sie kennen. Und das war jetzt sozusagen das Bargeld. Und das haben wir im Grunde in allen Repräsentativbefragungen, gibt es hier signifikante Unterschiede ja zwischen den Älteren und den Jüngeren. Auch was so neue Zahlformen angeht, also ob ich jetzt über mein Smartphone zahle oder überhaupt offen bin, mir was weiß ich, einen Zahlchip transplantieren zu lassen. Also das sind sozusagen Dinge, die für die Älteren im Grunde noch weit weg sind und bei den Jüngeren sozusagen viel, viel präsenter sind. Aber es kommt immer darauf an, auch wie man aufgewachsen ist, also sozialisiert wurde und wie man auch seine Eltern beobachtet hat, wie die gezahlt haben. Und da ist es eben auch jetzt bei den Jüngeren schon noch so, dass sie das noch bei ihren Eltern auch beobachtet haben, dass sie Bargeld nutzen. Aber eben auch, je jünger, desto mehr verschwindet auch dieses Bargeld aus der Wahrnehmung. Und was ich nicht kenne, sozusagen, das vermisse ich auch nicht besonders, ja. Also es ist jetzt so, wenn ich jetzt eine Befragung machen würde in Deutschland, auch unter den Jüngeren, ob sie gern das Bargeld abschaffen möchten, da würde die Mehrheit das natürlich nicht abschaffen wollen, weil warum sollte man das freiwillig hergeben? Aber wir haben gerade bei der letzten Befragung war schon so die Hälfte, die sagt, ja, sie könnte auf Bargeld verzichten, sie würde es nicht besonders vermissen, so, ja. Und bei den Älteren ist es eben noch ganz anders gelagert.
Das Witzige hier ist, in den USA zahlt man ja noch super viel mit Checks. Also da denke ich immer so, ich bin in der Vergangenheit und auch so Überweisungen kosten Geld und sowas. Also es ist sehr verrückt, wie du hast ja auch schon angesprochen, wie unterschiedlich die verschiedenen Länder auf der Welt da agieren. Ich würde mich ganz gerne mal mit unserem Gehirn beschäftigen. Also könntest du vielleicht mal darauf eingehen, was so passiert, wenn wir Bargeld in der Hand haben? Das ist ja was Haptisches. Ist da vielleicht irgendwas, was uns da hinzieht, dass es irgendwie sich vielleicht besonders toll anfühlt im Gegensatz zu so einer Karte, wo ich dann mal schnell wieder vergesse, wie viel ich eben ausgegeben habe?
Ja, man weiß eben aus der Neuropsychologie, dass dieser Reiz des Bargelds, also dieser Stimulus sozusagen, dass der ein Belohnungszentrum in unserem Gehirn aktiviert, also im limbischen System, dem Nucleus Accumbens sozusagen. Und das wirkt ähnlich wie bei Essen oder bei Drogen, also aktiviert so eine Zielerreichungsfunktion oder so ein Reflex. Und Menschen, die Bargeld sehen, die wollen das irgendwie haben, ja, erreichen. Das ist ganz interessant. Das ist ein unbewusster Vorgang. Und Alternativen zu Bargeld können das so noch nicht auslösen. Ja. Also wenn man jetzt eine Karte sieht oder einen Check oder irgendwas anderes, da wird das Gehirn nicht auf gleiche Weise sozusagen aktiviert. Könnte aber sein, dass das natürlich jetzt in der Evolution sich auch herausbildet. Also das heißt aber, dieses Bargeld ist noch so ein Reiz, der schon verankert ist, wo man schon weiß, okay, das ist was Wichtiges, da läuft ein automatischer Prozess ab. Ganz genau, also das ist ganz spannend, dieser Bereich. Ich bin selbst keine Neuropsychologin, aber wäre natürlich interessant, das noch genauer zu untersuchen. Aber es gibt auch eben Experimente allgemein, wo man Menschen mit Geld konfrontiert, also die Geld sehen, und in der Kontrollgruppe sehen sie eben einen anderen Reiz, also kein Geld. Und man weiß, dass diese Menschen, die mit Geld konfrontiert werden, die werden hinterher unbewusst egoistischer, selbstgenügsamer. Die rücken von ihrem Kommunikationspartner ab, also wählen größeren Abstand. Sie fragen weniger nach Hilfe, bieten auch selber weniger Hilfe an. Und auch wir haben so Experimente durchgeführt und konnten auch diesen Effekt finden, dass Menschen, die nur so ein Bild sehen mit Geld, sozusagen dann hinterher latent egoistischer werden als diejenigen, die jetzt diesen
Schritt. Das ist ja Wahnsinn. Das heißt, es wäre besser, wenn wir doch mit Karte zahlen, dann wären wir unsere Gesellschaft weniger egoistisch.
Ja, wenn das jetzt moralisch zu sehen ist, genau, wäre das eine interessante Frage überhaupt. Ne? Was macht Geld mit uns? Wie verdirbt es sozusagen den Charakter? Man kann es auch anders formulieren, sagen, gut, Geld motiviert, ne? Also macht uns wirklich zielgerichtet, ist ein extremer Motivator. Und der funktioniert ziemlich früh, eben auch schon bei kleinen Kindern. Ne? Also wenn man ihnen Geld anbietet, also externe Reize oder eine externe Motivation hier sozusagen erschafft, dann ist das ziemlich effektiv.
Ja, das hat natürlich auch viel mit Projektion natürlich zu tun, was ich auf Geld projiziere. Ne? Also wenn ich natürlich als Kind beigebracht bekomme, dass etwas passiert, wenn ich mit etwas zahle oder generell einfach da Stimuli bekomme an der Stelle. Und das führt mich nochmal zu einer anderen Frage. Also kann man tatsächlich auch sagen, dass, ich mache jetzt mal einen Vergleich, ich gucke auf mein Konto und ich habe die Projektion auf Geld, dass Geld mich sicherer fühlen lässt. Ja, also egal welche Summe, also die in der Theorie, je mehr Geld ich habe, desto sicherer bin ich. Das heißt, dort würde der Effekt auch gelten. Also wenn ich jetzt parallel auf mein Konto gucke und da sind 1.000 Euro drauf oder ich habe 1.000 Euro in der Hand, dann würden sich solche Projektionseffekte verstärken oder verhält sich das noch irgendwie anders, gerade wenn ich so mal auf mein Konto gucke zum Beispiel?
Ja, also wenn ich es richtig verstehe, die Frage ist jetzt, ob jetzt dieses echte Geld, was ich in der Hand habe, einen Unterschied macht zu dem, was ich virtuell auf meinem Konto habe.
Und was es auslöst in mir, genau. Ja.
Genau. Ja, also klar, aber nur es ist dieses virtuelle Geld sozusagen, das ist natürlich eine Abstraktion, die unserem Gehirn mehr Anstrengung abverlangt. Und deswegen ist es ja auch für Kinder erst ab einer gewissen Entwicklungsstufe möglich, überhaupt mit sozusagen virtuellem Geld zu hantieren. Die können das ja noch gar nicht, wenn sie kleiner sind. Und für Erwachsene ist es eben auch so. Also warum dieses echte haptische Geld so verlockend ist, weil wir da automatisch, wenn wir jetzt nicht lange reflektieren, das irgendwie wertiger finden. Also es gibt auch Experimente, wo man Menschen die Wahl hat zwischen etwas weniger Geld für die Teilnahme am Experiment gleich in die Hand oder etwas mehr Geld auf so eine Gutscheinkarte, und dann entscheiden sich die meisten doch für das Wenigere gleich in der Hand, weil das irgendwie attraktiver scheint und auch wertiger, wie gesagt, wahrgenommen wird. Und es ist aber nicht rational. Also wir in der Wirtschaftspsychologie beschäftigen uns ja immer damit, warum Menschen sich oft nicht so vernünftig oder so rational entscheiden, wie man das annehmen würde, wenn man jetzt von einem Homo economicus Modell ausgehen würde. Und mit dem Kontostand, also mit der Sicherheit, wie gesagt, das lernen wir schon, und wenn wir uns damit beschäftigen, dann, glaube ich, wissen auch die allermeisten Erwachsenen, dass das sozusagen auch ein Äquivalent ist. Aber wenn es jetzt um so ganz unbewusste Prozesse geht, wenn ich mich jetzt ganz schnell entscheiden muss, dann wahrscheinlich eher zugunsten der Haptik. Und gerade in Krisenzeiten merken wir das. Also Krisen sind ja eine extreme Stresssituation, wo wir eben oft auch so unsere Reflexion ausschalten, also einfach intuitiv agieren, einfach das machen, was wir so reflexartig irgendwie uns richtig vorkommt. Und das ist eben auch interessant, dass nach Krisen, und egal welche Krise das war, selbst nach der Coronavirus-Pandemie, der Bargeldumlauf extrem gestiegen ist, und zwar weltweit. Also es ist um 10% mehr Bargeld erstmal im Umlauf gewesen, was deswegen überrascht, weil wir ja kaum Bargeld ausgeben konnten. Wir waren ja sowieso auf
Das heißt, alle haben es gefunden unterm Kopfkissen.
Ja, sie haben es, genau. Die Menschen haben, also es war das Bargeldparadoxon, hat man das in der Ökonomie genannt, sich gefragt, ja, wie kommt das? Wir dürfen weniger Bargeld ausgeben. Es wird auch noch drum gebeten, selbst im Supermarkt irgendwie darauf zu verzichten. Und trotzdem wird noch mehr Bargeld abgehoben, und die Menschen haben das tatsächlich gehortet, ne? Also als Wertaufbewahrung verwendet. Und das ist schon auch interessant, weil ich behaupte mal, das ist jetzt nicht unbedingt immer ein rationaler Masterplan gewesen, der dahinter gesteckt hat, sondern das war
wenn die Welt untergeht.
Ja. Genau, es war so ein Reflex, und zu sagen, jetzt habe ich irgendwie erstmal was, und an das kann ich mich festklammern. Also eine Art Kontrollillusion auch.
Ja gut, das kenne ich auch. So ein bisschen Bargeld in der Schublade zu haben, aber ich glaube, da gibt es schon nochmal größere Summen, die Leute zu Hause horten. Julia, gibt es eine klare Antwort auf die Frage, gebe ich mehr Geld aus, wenn ich mit Karte zahle oder wenn ich in Bar zahle?
Ja, also da kommt immer, wenn man Menschen fragt, welche Beträge werden denn am liebsten mit welchem Mittel bezahlt, sagen die allermeisten ja kleine Beträge lieber in Bar, größere eben lieber mit der Karte. Und das können wir auch psychologisch erklären. Da gibt es von Richard Taylor, der hat auch einen Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften unter anderem dafür bekommen, eine interessante Theorie, die Theorie der mentalen Buchführung. Und die beschäftigt sich eben damit, warum Menschen beim Geldausgeben eigentlich oft so irrational vorgehen. Also ihr kennt das, wenn ihr in einem Supermarkt geht und die Butter teurer ist um 40 Cent, dann ärgert euch das wahrscheinlich, weil es ist so ein tägliches Gut und manche Leute rennen dann vielleicht zum nächsten Supermarkt, weil sie das nicht einsehen. Also da ist man sehr sensibel, was so Kleinstbeträge angeht. Umgekehrt, man sitzt im Urlaub, ist es einem eigentlich egal, ob der Drink jetzt auf einmal 3 Euro teurer ist oder wenn ich noch etwas viel Größeres kaufe, wenn ich sage, ich kaufe mir jetzt ein neues Auto und dann würde ich wahrscheinlich nicht das Geschäft wechseln, wenn es das Auto um 10 Euro billiger gäbe, ja, weil die Gesamtsumme so groß ist. Rational ist es nicht, weil in jedem Fall fehlt mir ja das gleiche Geld, ja. Also von meinem Gesamtkontostand sozusagen wird es ja immer um den gleichen Betrag weniger. Aber wir denken eben nicht absolut, sondern immer so in Relation. Und das tun wir deswegen, um sozusagen auch mit diesem Kaufschmerz, also das Geld ausgeben schmerzt uns ja alle, irgendwie zurechtzukommen. Das heißt, wir haben einen Trick, den wir anwenden. Wir haben in unserem Kopf lauter kleine Konten angelegt. Wir haben ein Konto für Güter des täglichen Bedarfs, Güter für Versicherungen, für Reisen, für Einladungen, für Strafzettel, was auch immer. Und denken sozusagen immer in diesen Einzelkategorien. Und wenn dieses eine Budget aufgebraucht ist, dann sozusagen geben wir auch für diese Sache nicht mehr Geld aus. Wenn wir jetzt zum Beispiel was kaufen wollen, was wir uns eigentlich nicht leisten wollen oder können oder was uns ein bisschen schlechtes Gewissen macht, dann sind wir eben sehr verleitet zu sagen, ah, das zahlen wir jetzt erstmal mit der Kreditkarte, weil wir dann sozusagen diesen Kaufschmerz vertagen und wir buchen das ab auf dieser Gesamtrechnung, Kreditkartenabrechnung und das müssen wir dann nicht so rechtfertigen für uns selbst. Also das ist sozusagen eine Erklärung, die ich da gerne anwende und das ist eine interessante Theorie, weil weil sie wirklich unser ja im Grunde irrationales Verhalten mit Geld ausgeben ganz gut erklärt und wichtig ist nur zu sehen, dass es ein unbewusster Prozess ist. Also es ist wieder kein Masterplan, wo ich sage, ich mache das so, sondern wir Menschen funktionieren in aller Regel so ähnlich.
Können wir da nochmal kurz, das hat jetzt indirekt was mit Bargeld zu tun, kannst du nochmal, wenn da so Belohnungssysteme mit dran sind, weil ich bin gerade so ein fleißiger Payback-Punktesammler. Mhm. Also wenn rein psychologisch noch solche, ich hab einen Bezahlschmerz, das kann ja auch an der Rewe-Kasse sein, aber ich gehe dann lieber zu Rewe als zu Aldi, weil ich dort noch so Bonuspunkte bekomme. Also können wir das nochmal einordnen an der Stelle, weil ich glaube, das machen relativ viele oder denken vielleicht darüber nach.
Ja, genau. Also das ist natürlich wirklich auch im Grunde ein Verkaufstrick, ja, der hier bewusst verwendet wird, um Menschen zu binden. Das ist sicher, genau, das kann man unterschiedlich erklären. Zum einen eben, du sagst über Belohnungssystem, wie so eine Konditionierung. Also wenn ich dorthin gehe, werde ich belohnt. Das speichern wir auch ab und dann wir tendieren dazu, Verhalten zu wiederholen, was belohnt wird und Verhalten zu unterlassen, was bestraft wird. Also das ist sicher auch ein Reflex, der hier bedient wird. Und bei diesen Bonuspunkten ist es aber auch, kann es auch sein, dass es so eine Art Mitgliedschaft sozusagen unterstellt. Also wir wissen, da sind wir irgendwie special. Da werden wir sozusagen immer wieder hingeladen. Wir haben da Vorteile gegenüber anderen. Also wir vergleichen uns ja auch gerne mit anderen Menschen um uns herum und fühlen uns irgendwie besser, wenn wir da sozusagen Vorteile haben. Also da gibt es jetzt verschiedene Dinge, die man jetzt aus der Verkaufspsychologie anwenden könnte, die uns jetzt wahrscheinlich ein bisschen wegführen vom Thema Bargeld.
Ich hätte noch eine allerletzte Frage an dich, Julia. Ich fand es total cool, wie du das Konzept der mentalen Buchführung erklärt hast. Wir hatten es vor einer ganzen Weile in unserer Immobilienreihe auch schon mal angesprochen. Und ich habe da noch eine Nachfrage.
Bitte.
Wir drei jetzt, Julia, Ingo, Lena, wir allein haben doch vermutlich schon unterschiedliche Konten in unserem Kopf, oder? Also das heißt, ich wäre vielleicht mehr dazu bereit, ein Zeitungsabo abzuschließen.
Richtig, ja.
Ingo und ich geben gerne Geld für Eis aus. Vielleicht, ich weiß nicht, du für tolle Kaffeehäuser in Wien. Wie ist das? Also wie individuell ist das? Und vor allen Dingen auch, was mich interessiert, kann man das erweitern? Also kann man sich irgendwie dahin bringen, dass man sich öffnet für einen neuen Bereich?
Ja, da müsste man allerdings auch wirklich drüber reflektieren, so wie wir das jetzt machen. Also das, diese Theorie ist wirklich etwas, wo man sagt, da ist jetzt das, darüber denkt kein Mensch nach. Es ist nur eine ganz gute Erklärung, also sozusagen so ein Muster, warum wir eben so unterschiedlich mit Geldbeträgen umgehen. Sonst müssten wir wirklich sagen, es ist uns völlig egal, wenn wir ein Auto kaufen und das kostet 5 Euro weniger im anderen Geschäft, müsste ich da genauso das Geschäft wechseln, wie wenn ich sage, ich kaufe jetzt nicht das Getränk an der Tankstelle, sondern gehe extra in den Supermarkt. Ja, also und das ist sozusagen die Erklärung. Aber was du schon sagst, natürlich hat das jeder individuell unterschiedlich angelegt und da hat man natürlich verschiedene Wichtigkeiten. Also manchen, wie du sagst, sie sind, ich habe ein sehr großes Urlaubsbudget oder sagen, ah, wenn ich in Urlaub fahre, dann ist mir alles egal, dann schaue ich auf gar keinen Preis. Ne? Andere sagen, nein, ich habe immer irgendwie mein Konto für Getränke, egal wo ich bin. Also das ist wirklich sehr, sehr, sehr verschieden. Und wenn wir darüber reflektieren, zum Beispiel mein Mann hat wirklich so dieses Konto für eben auch für Strafzettel, für ärgerliche Dinge sozusagen, auch Sachen, die man, was weiß ich, ins Auto investieren muss oder sonst was. Und er meinte, ja, da hat er im Grunde so ein Budget im Kopf im Jahr und er ärgert sich nicht, egal was kommt, solange das sozusagen in diesem Rahmen bleibt. Finde ich gar nicht so schlecht.
Das heißt, dein eigentlich. Mann parkt ganz gerne falsch mal, weil genau, kann man ja machen.
Genau, aber finde ich nicht so schlecht, das sozusagen so sich so zu überlegen, dann ärgert man sich weniger natürlich. Ne? Und sagt so, das ist jetzt alles irgendwie noch im Rahmen, solange das.
Da ist die gute Laune wichtiger als alles andere, das finde ich richtig, gut.
Ja, genau. Also da kann man sich schon selber auch austricksen. Und also die Debatte ist am Ende natürlich immer, ja, was ist rational und was nicht. Man kann natürlich auch sagen, ja, es ist ja mein Leben und es geht ja ums Wohlfühlen. Und wenn diese Strategie mich dazu bringt, dass ich mich im Grunde besser fühle, warum nicht? Schlecht ist natürlich nur, wenn ich mich so sehr austrickse, dass mir gar nicht klar wird, wie, dass ich wahrscheinlich systematisch mehr Geld ausgebe, als ich habe. Oder wenn ich mich da irgendwie systematisch überschulde, dadurch, dass ich mich ständig selber so abpuffere und mir immer irgendwelche Rechtfertigungen suche, dann wird es natürlich vielleicht gefährlich.
Mhm. Und würde das jetzt gehen, dass ich zum Beispiel diese Strafzettel-Idee übernehme? Also könnte ich mich dahin bringen, dass ich das jetzt auch mal so eröffne in meinem Kopf, ganz bewusst?
Sicher, genau. Also jeder Trick für sich selbst ist ja natürlich erlaubt und dafür wird ja auch das Ganze untersucht. Meistens untersuchen das die Wirtschaftspsychologen, also aus wissenschaftlichem Interesse, aber es wird ja auch viel verwendet, eben auch in der Verkaufspsychologie oder im Marketing, wo man eben überlegt, aha, wenn ich diese Tricks kenne, dann kann ich Menschen auch bewusst so beeinflussen. Und umgekehrt kann man aber auch dieses Wissen nutzen, um sich selber sozusagen besser vorzubereiten und zu überlegen, wie kann ich denn meinen eigenen Geist manchmal überlisten, manchmal auf Schiene bringen, dass ich so Dinge so einordne, dass sie letztendlich für meine Lebensqualität zuträglich sind.
Mhm. Danke, Julia, dass du uns die mentale Buchführung näher gebracht hast und uns gezeigt hast, dass Bargeld deutlich mehr ist als nur ein reines Zahlungsmittel. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Danke auch und bis dann. Ciao, ciao.
Tschüss.
Ciao, danke.
Danke, dass du zugehört hast und toll, dass du ein Teil von How I Met My Money bist. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Um keine Folge zu verpassen, klick einfach direkt auf den Abonnieren-Button auf Spotify, Deezer und Apple Podcasts. Für weitere Tipps und Tricks und Informationen, damit du dein Geld und dich besser kennenlernst, folge uns auf Instagram, Twitter, Facebook und LinkedIn. Dort kannst du uns auch immer schreiben, falls du Fragen, Feedback oder Themenwünsche hast. How I Met My Money wird gesponsert von der Maiwerk Finanzakademie. Spannende Online-Kurse für deine finanzielle Zukunft zu ETFs, Immobilien und Altersvorsorge. Natürlich gibt's für dich Rabatt. Schau dafür einfach in die Shownotes. Bis zum nächsten Money Monday. Wir freuen uns schon.